Liebe Freunde, vor einer Kirche hängt ein riesengroßes Plakat und da steht drauf: Gott hat immer Zeit für dich. Drunter hängt ein kleiner Zettel: Sprechstunde des Pfarrers, mittwochs 17 bis 18 Uhr. So ist das bei uns in der Kirche, ist manchmal ein komischer Verein. Die Frage ist, wie ist denn eigentlich die Kirche entstanden? Jedenfalls hier bei uns in Europa. Denn die Geschichte von Jesus, die hat sich ja nicht bei uns abgespielt, die hat sich ja in Israel abgespielt. Jesus war Jude, seine 12 Jünger waren Juden und Paulus, sein größter Missionar, der die Botschaft von ihm nach Europa gebracht hat, war auch ein Jude. Der Paulus, das war ursprünglich einer der größten Christenhasser und Christengegner, die es je gegeben hat. Der Paulus hatte gehört, es gibt eine Gruppe von Menschen, eben die Christen, und die behaupten, Jesus, der wäre der Sohn Gottes gewesen und deswegen hat man den ja gekreuzigt und begraben und der wäre aus dem Grab wieder rausgekommen und würde leben. Und das hielt der Paulus nur für den allerletzten Husten. Und er war der Meinung, also Leute, die solchen Quatsch erzählen, dass einer aus dem Grab wieder rauskommt und lebt, die sind irgendwie nicht ganz dicht, die gehören hinter Mauern. Und deswegen lief der durchs Land, um Christengemeinden auszuräuchern, hatte sich Vollmachten geben lassen von den Behörden in Jerusalem und marschiert mit dem Köfferchen, mit den Handschellen durch die Gegend und räuchert christliche Gemeinden aus. Und eines Tages, als er wieder unterwegs ist, um eine solche Gemeinde auszuräuchern, da begegnet ihm mitten auf der Straße, am hellerlichten Tag, der auferstandene Christus und redet ihn an. Und da haut's den Paulus auf die Bretter. Und ab da begreift er, ich habe mich geirrt. Und es ist wahr, was die Christen sagen, Jesus lebt. Und seitdem macht dieser Mann nichts anderes, als von einem Dorf zum anderen, von einer Stadt zum anderen, von einem Land zum anderen zu gehen und den Menschen zu sagen, Leute, der Sohn Gottes lebt. Es gibt für jeden Menschen auf dieser Erde eine Chance. Eines Tages, da marschiert der Paulus mit seinem Kollegen, mit dem Silas, durch Kleinasien, so nennt das die Bibel, das ist die heutige Türkei. Und da kriegt er Predigtverbot. Aber nicht von der Polizei, sondern vom Heiligen Geist. Da wurde ihnen, so steht in der Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 16, da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, in der Landschaft Asien das Wort zu predigen. Wenn ich sowas lese, da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, da frage ich mich nur, wie macht denn das der Heilige Geist? Oder wie merkt man denn den Heiligen Geist? Also ganz bestimmt hat der Paulus nicht so eine Stimme vom Himmel gehört. Lieber Paul, halt dein Maul, in Asien bist du stille, so ist es Gottes Wille. Es steht überhaupt nicht hier, wie der den Willen Gottes mitgekriegt hat. Also ist die Frage, wie erfährt man denn den Willen Gottes? Die Grundvoraussetzung ist, du erfährst den Willen Gottes, wenn du bereit bist, den Willen Gottes zu tun. Wenn du bereit bist, Gott zu gehorchen, dann wird Gott dir auch seinen Willen offenbaren. Und dazu benutzt er die Bibel oder Menschen oder Umstände, äußere und innere, verschlossene Türen oder Unruhe im Herzen und was weiß ich. Also Gott hat tausend Möglichkeiten, um dir seinen Willen klarzumachen. Und wie der das macht, das lass mal ganz seine Sache sein. Deine Sache hat einzig und allein zu sein, dass du bereit bist, den Willen Gottes zu tun. Von dir wird nur eins erwartet und das ist die Bereitschaft zum Gehorsam. Und das heißt erstens, der feste Glaube, dass Gott in dein Leben eingreift und zu dir spricht. Und zweitens, die feste Bereitschaft, auch für das offen zu sein, was deinen eigenen Plänen widerspricht. Und diese Voraussetzung, die war bei dem Paulus erfüllt. Der war bereit, Gott unter allen Umständen zu gehorchen, auch dann, wenn er ihn mal nicht mehr verstand und er verstand ihn überhaupt nicht mehr. Der Paulus, der hatte für sein Leben ganz bestimmte Pläne. Der hatte ganz konkrete Vorstellungen von seinem Dienst, von seinem Leben. Der war ein großer Stratege. Der hatte zum Beispiel vor, die ganze Türkei zu missionieren. Und zack, kriegt er plötzlich dieses Redeverbot. Er marschiert daraufhin nach Norden, so in Richtung Küste, wo die großen Städte liegen, zum Beispiel Byzanz. Vermutlich, so kombiniert er, hat Gott ihn, den Paulus, auserseelen, dass er in der Weltmetropole predigen soll. Der macht unterwegs schon fleißig Stimmübungen. Der sieht sich im Geist schon in der Weltstadt auf dem Marktplatz zu Tausenden predigen. Da zeigt ihm Jesus wieder die rote Karte. Der Geist von Jesus erlaubte es ihm nicht. Paulus und Silas sind ratlos. Die werden mit Jesus geredet haben, die werden gesagt haben, Herr, was willst du denn von uns? Wenn du uns schon nicht erlaubst, hier zu predigen oder in die großen Städten zu predigen, dann sag uns doch, wo wir hingehen sollen, wo soll es denn lang gehen? Es kommt keine Antwort. Paulus muss lernen, dass Gott nicht auf jedes Gebet auf der Stelle antwortet. Gott ist doch nicht wie so ein Schnellkochtopf, wo du unten den Gebetsdampf machst und dann sprudelt es oben die Antworten raus. Manchmal muss man auf die Antwort Gottes lange warten. Und es bleibt den beiden überhaupt nichts anderes übrig, als ein schiefes Gesicht und an Byzanz vorbeizuziehen. Eine scharfe Linkskurve, sie zogen an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Troas, das ist das sagenumwobene Troja. Das liegt ganz unten an der Meeresküste, wo hier der Weg aufhört, wo das Land aufhört und wo auch der Spaß aufhört. Der Paulus sieht kein Land mehr. Der versteht Gott nicht mehr. Der ist am Ende. Seine Strategie, die Türkei zu missionieren, die ist im Eimer. Sein Traum, in der Großstadt zu predigen, ist geplatzt. Sein Plan, Großes für Gott zu tun, zerrinnt ihm, so wie der Sand, der ihm durch die Finger rinnt. Paulus sitzt mit Silas am Strand und spielt mit Muscheln. In so einer Situation ist es das Beste, erstmal eine Runde zu schlafen. Die beiden Strategen, die hauen sich unter den nächsten Ginsterbusch und versinken nach ihrer langen Fußwanderung in einen tiefen Schlaf. Und da, als der Paulus endlich stille ist, als er nichts mehr weiß und vor allem nichts mehr besser weiß, als er nichts mehr sagt und nichts mehr fragt, da fängt Gott an, zu ihm zu reden. Und zwar durch einen Traum. Erst hört er so eine Stimme, so ungefähr wie Udo Jürgens, so Gitarrenklänge, griechischer Wein. Und dann sieht er einen Mann und er weiß sofort, das ist ein Grieche oder, wie man damals sagte, in Mazedonien. Also stellt euch vor, Paulus, der Fußgänger, der träumt nicht von einem Mazda, er träumt von einem Mazedonier. Paulus hatte einen Traum, da war ein Mann aus Mazedonien, der stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Der Paulus schlägt die Augen auf und anschließend den schlafenden Silas aufs Kreuz, dass der denkt, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Und während sich der Silas noch den Schlaf aus den Augen wischt, erzählt Paulus ihm seinen Traum. Und er weiß noch nicht, was er bedeutet. Er weiß bis dahin nur, dass es ein griechischer Traum ist, weil er immer sich fragt, griechisch raus, was er bedeutet, oder griechisch nicht raus, was er bedeutet. Und dann beraten die beiden und sagen sich, ist das ein Traum, den wir vergessen können? Oder ist es eine Botschaft Gottes, die wir beachten müssen? Freunde, das ist was ganz Wunderbares, wenn man in solchen Situationen, wo man vor einem Problem steht, wo man eine Lösung finden muss, wo man eine Antwort haben will, wo man nicht weiß, wo es lang geht, wenn man da nicht alleine ist, sondern einen Kumpel, einen Freund bei sich hat. Wenn ich unterwegs bin zu solchen Veranstaltungen, bin ich ja grundsätzlich mindestens mit einem zusammen. Seit fast 10 Jahren haben wir Micha dabei, den haben wir mal in Worms aufgegabelt. Wir sind also seit fast 10 Jahren so ein gesamtdeutsches Trio geworden. Ich war mal bei einer Jugendveranstaltung unterwegs, war ein anderer Sänger dabei, der hieß Jörg. Und in der Woche, da war echt der Teufel los. Also, ein Pfarrer hat mir dazwischen gebrüllt, der hat die ganze Versammlung in eine Diskussionsversammlung umgestaltet. Alle standen auf und schrien sich an, heulten, ein Getöse in der Kirche. Es sind ja nicht alle so brav wie ihr. Es war also ein Aufstand und das werdet ihr verstehen können, das kann man natürlich ganz schwer verkraften. Noch einzelne Quartier, da haben wir lange drüber geredet und gebetet und dann zum Jörg, ja, schlaf gut und so. Nach einer Weile habe ich es nicht angemacht, weil ich nicht schlafen konnte. Dann sah ich, dass der Jörg auch schon wieder aufrecht in seinem Bett saß. Haben wir weiter geredet. Ich sage euch, das ist eine unwahrscheinliche Hilfe, wenn man einen Freund, einen Kumpel, einen Bruder, einen Mitbeter bei sich hat. Als Paulus und Silas nachts 2:30 aufrecht unter ihrem Ginsterbusch sitzen und über diesen Traum nachdenken, da wird ihnen klar, das ist ein Ruf Gottes. Und von dem Moment an wird die Traumreise zur Dienstreise. Es geht ihnen so wie euch jetzt. Die haben im Moment keine Landkarte mit dabei. Die versuchen fieberhaft sich vorzustellen, also wo sind wir denn gerade im Moment? Die sitzen an der äußersten Küste vom Mittelmeer. Also fast an der äußersten Spitze. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so wie jetzt, wo ich hier oben bin. Das wäre sozusagen die Türkei. Hier unten der Orchestergraben, das ist das Mittelmeer. Und dort, wo ihr sitzt, wo die Stühle losgehen. Ja, Freunde, das ist Mazedonien, das ist Griechenland. Das ist Europa, das ist der andere Kontinent. Es ist nur ein Katzensprung hinüber auf den anderen Kontinent. Und Paulus und Silas wird klar, Gott hat uns hierher geführt, damit wir dorthin gehen und den Menschen, die dort wohnen, auch die Botschaft von Jesus bringen. Wir wurden gewiss, dass Gott uns dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu bringen. Auf der Stelle fahren die in ihre Sandalen, die hatten sie zum Auslüften ein paar Meter weiter hinter dem nächsten Baum gehängt. Und ab geht's mit dem nächsten Schiff ins Abendland. Und das ist der große Sprung des Christentums, vom Morgenland zum Abendland. Vom Osten nach dem Westen, seit da heißt die Losung, let's go West. Nach wenigen Tagen betreten diese Boten von Jesus den Boden von Europa. Sie kommen nach Philippi, das ist die Hauptstadt der Gegend, wo sie da gelandet sind. Als erstes ist eine Stadtrundfahrt angesagt. Sie suchen überall nach einer Synagoge, also sie wollen rauskriegen, ob es in dieser fremden Stadt vielleicht Menschen jüdischen Glaubens gibt, die sich da zu einem Gottesdienst versammeln. Tagelang ergeben sich keinerlei Kontakte. Am nächsten Feiertag gehen sie 2 Kilometer raus zum nächsten Flussufer, weil früher sich religiöse Menschen oft an Flussufern zum Gottesdienst versammelt haben und weil sie dachten, vielleicht treffen wir dort ein paar gläubige Juden, die Gottesdienst halten. Aber auch dort am Flussufer fand keine Versammlung statt. Kein Rednerpult ist für den Paulus aufgestellt. Keine Hörermenge erwartet seine Predigt. Die einzigen, die am Flussufer rumschnattern, das sind Möwen und Rohrdümmeln, Flugenten und ein paar Frauen. Das waren Frauen jüdischen Glaubens, die wollten dort gerade ihr Gebetsfrühstück abhalten. Die waren gerade dabei, so ihre Körbchen auszupacken und die Deckchen hinzulegen und ihre Semmeln zu schmieren und erstmal ihre Rezepte auszutauschen. Also war eine dabei, die Lydia war so eine ganz verrückte Nudel, die hatte immer einen neuen Einfall. Also rote Johannisbeer, Marmelade mit Spinat oder irgendwas. Also jedenfalls. Die wollten da so ein bisschen sich unterhalten und dann nach dem Frühstück beten. Das ist natürlich gut und schön, wenn Frauen sowas machen, aber das war nicht ganz das, was der Paulus sich vorgestellt hatte. Der Paulus, der hatte von einem Mann geträumt. Weit und breit kein Mann in Sicht. Und als der Paulus die paar Frauen mit ihren Marmeladentöpfen sieht, da fragt er sich nun doch, ob er hier an der richtigen Stelle ist. Da hatte Gott ihm in der großen Landschaft Asien das Predigen verboten. Der hatte ihn an den dicht besiedelten Gebieten vorbeigeführt. Er hatte ihn hunderte Kilometer durch die Gegend gescheucht. Er hatte ihn im Traum nach Europa geführt. Und die ganze große göttliche Action bloß deshalb, damit er am Schluss am Fluss eine Bibelstunde für ein paar Frauen halten soll. Der Paulus hatte sich vorgestellt, einen ganzen Kontinent für Jesus zu gewinnen. Jetzt stellt sich raus, der soll es da am Grenzchen von Philippi unterhalten. Also das darf doch nicht wahr sein. Ich kann meinen Kollegen Paulus ja ganz gut verstehen. Wenn wir bei solchen Veranstaltungen hier, wie wir es auch heute Abend machen werden, am Schluss zur Entscheidung aufrufen und die Chance geben, dass Menschen ein neues Leben mit Jesus anfangen. Da habe ich oft gebetet und habe gesagt, Herr, du musst doch auch mal die Starken zum Bau haben. Nun greift ja mal ein paar von den jungen Männern. Und dann mache ich die Augen auf und wer hat sich bekehrt? Frau kleine Mädchen. Ich weiß inzwischen längst, wie falsch diese Einstellung ist und wie groß die Rolle der Frau in der Kirchengeschichte ist. Und der Paulus wusste es eine Viertelstunde später auch. Denn eine von diesen Frauen war ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Eine von diesen Frauen war die Schlüsselfigur zur Missionierung Europas. Das war eine Traumfrau, das war die mit dem Schlitz im Kleid. Also sowas hatte der Paulus noch nie gesehen. Also die sah so irre aus, die hätte man gar nicht auf eine normale Modenzeitung als Titelbild aufmachen können. Schon die Farbe von den Haaren, knallrot, passend zu dem Kleid, was sie trug. Die hatte Haare, die waren noch röter wie die von der Frau Reusa Gorbatschowa und die waren ja schon rot genug. Und dann hatte die Ohrringe, so wie die Wagenräder, wie der Heide Simonis, solche großen Dinger. Alles schweineteuer, letzter Schrei. Auf dem Kopf so eine dekorierte Gemüseschallplatte, wie die Nina Hagen. Und vor allem, wie die roch. Also selbst einer wie der Paulus, der konnte schon 3 Kilometer gegen den Wind riechen, die kaufte sich ihr Parfüm nicht in irgendeiner billigen Kaufhausboutique, sondern in irgendeiner teuren Boutique. Und dann kam raus, die kaufte nicht nur in einer teuren Boutique, nee, das war die Chefin von der teuersten Boutique von Philippi. Die handelte mit kostbaren Purpurstoffen. 1 Pfund mit Import purpur gefärbte Wolle, das kostete damals 500 Eier, also das waren stolze Preise. Wer sich in der ihrem Modesalon in Kostümschneider liest, der müsste schon etwas auf den Tisch legen. Also bei ihr verkehrten nur die obersten 10.000, die Reichen, und demzufolge war sie selber reich. Lydia, so hieß diese Lady, das war eine Dame von Welt. Und die schwamm in Geld. Die hatte alles vom Swimmingpool bis zum Schaukelstuhl. Aber eins fehlte ihr. Eins fehlte ihr, und das war Frieden mit Gott. Frieden mit Gott kann man ja für kein Geld in der Welt kaufen. Vergebung der Sünden, dass du wieder ein gutes Gewissen kriegst, das gibt's für keine Währung dieser Welt. Irgendwann verfallen ja mal alle Währungen. Der Dollar und der Euro, und der Euro fällt ja sowieso schon. Also irgendwann ist ja mit all dem Schluss, und da zählt nichts mehr. Und da zählt nur noch eine einzige Währung. Und da sagt die Bibel, das ist das Blut von Jesus Christus. Das macht uns rein von aller unserer Sünde. Das ist das Eintrittsgeld in den Himmel. Die Lydia, die sucht mehr als nur irgendwelchen Reichtum. Sie suchte nach Gott. Und das ist das Erste, was wir von ihr hier erfahren. Sie wird hier ausdrücklich eine gottesfürchtige Frau genannt. Das heißt, sie als Heidin, die hält sich so ein bisschen zur jüdischen Gemeinde, um dort mehr über Gott zu erfahren. Und nun tauchen da Silas und Paulus auf, diese beiden angeschwemmten Reiseprediger, und die sagen, sie brächten die allerneuesten Nachrichten von Gott. Dass er geboren worden ist, also Flüchtlingskind, Bethlehem und seine Geschichte, dass ein junger Mann rangewachsen ist, in einer Familie aufgewachsen, Freunde gehabt hat und Feinde, wie er zu den Menschen gepredigt hat, und wie er keine Ausnahmen gemacht hat, wie er gesagt hat, alle können ins Reich Gottes, die Großen und die Kleinen. Die Sünder und die Gerechten, Hauptsache, sie lassen sich von mir dorthin führen. Und das erzählt er nur alles, wie Jesus gelebt hat und die Kranken geheilt hat und gesund gemacht hat und all das. Bis dahin, wo sie ihn dann am Schluss gekreuzigt und begraben haben. Und da sagt die Lydia, du weißt, wenn sie gekreuzigt und begraben haben, was erzählst du mir dann die ganze Geschichte? Also, das ist natürlich uninteressant für unsere einen. Und da sagt der Paulus, Moment mal, lass mich doch mal die Geschichte zu Ende erzählen. Dieser Jesus, den die ins Grab reingelegt haben, der ist von den Toten auferstanden. Und ich selber, sagt Paulus, ich bin ihm begegnet. Und da erzählt er das, was ich euch vorhin erzählt habe, wie da mitten auf der Straße Jesus begegnet ist. Und sagt, ich habe ihn gesehen, ich bin ihm begegnet. Und du und jeder Mensch kann ihm auch begegnen. Wie der Paulus so von seinem Herrn Jesus erzählt, da fangen bei der Lydia die Ohren an zu glühen. Sie fängt Feuer. Eine Frau fängt Feuer. Und das ist das Zweite, was die Bibel ausdrücklich von ihr sagt. Sie hörte zu, steht hier. Damit fängt es nämlich immer an, dass ein Mensch zuhört. Die hätte auch weghören können. So wie das Millionen Menschen bis zum heutigen Tage machen, auch in Europa. Millionen Menschen begeben sich geflissentlich außer Hörweite, wenn von Gott geredet wird. Die betreten nie eine Kirche, die lesen nie eine Seite in der Bibel, die sprechen nie ein Gebet, die wollen mit Gott nichts zu tun haben. Das hat ja mal eine Zeit gegeben, da nannte man Europa das christliche Abendland. Das christliche. Also heute muss man ja eher sagen, das anti-christliche Abendland. Für christlich kann eigentlich kaum noch eine Rede sein. Vom sogenannten christlichen Abendland sind immerhin zwei Weltkriege ausgegangen. Hier ist der Atheismus entstanden. Hier hat der Antisemitismus seine Orgien gefeiert. Und heute fragen uns ja viele junge Menschen, wie war denn das eigentlich damals in Deutschland möglich, in der Nazizeit, dass die ganze Generation zu den Morden und Verbrechen der Nazis geschwiegen haben? Trotz Christentum und Kirchenzugehörigkeit, die waren doch alle getauft, die haben doch alle zur Kirche gehört. Wieso haben die denn zu den Morden nichts gesagt? Ich kann das jetzt nicht untersuchen, aber alle, die so fragen, die muss ich mal zurückfragen. Warum schweigt ihr denn zu den Morden, die heute in unserem Land passieren? Jeden Tag werden in unseren Kliniken Kinder im Mutterleib abgetrieben, getötet. Und die offizielle Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland pro Jahr sind 300.000 Kinder. Das sind weltweit im Jahr 60 Millionen. Jeder kann diese Zahl überall lesen. Ihr könnt die in allen Zeitungen lesen. Ihr könnt euch sogar Filme angucken. Man kann heute Filme sehen. Da kann man sehen, wie eine Abtreibung gemacht wird. Da wird mit einem eisernen Haken, mit einem Metallding, wie angebrannter Gulasch aus dem Kochtopf, wird das Kind aus dem Mutterleib rausgekratzt und weggeschmissen in die Mülltonne. Ein lebendiger Gedanke Gottes. Ich frage euch, wo bleibt euer Protest? Was tut ihr dagegen, dass die Unschuldigsten und Wehrlosesten unserer Gesellschaft zu Hunderttausenden umgebracht werden? Hört bitte auf, die Menschen in der Nazizeit oder auch in der Kommunistenzeit zu beschuldigen oder zu verurteilen, weil sie geschwiegen haben. Freunde, wer damals den Mund aufgemacht hat, der hat sein Leben riskiert. Was riskierst du denn, wenn du dich mal gegen die Abtreibung äußerst im Pausengespräch oder so? Im äußersten Falle, wenn du im medizinischen Bereich beschäftigt bist, vielleicht die Arbeitsstelle. Aber sonst kann einem ja an für sich nicht allzu viel passieren, wenn man mal so eine Meinung äußert vor anderen. Aber leider ist es meistens so, dass die meisten Menschen schweigen. Oder was noch schlimmer ist, damit einverstanden sind. Oder sogar mitmachen. Ich rede hier nicht bloß zu Frauen oder zu mir. Zu der Abtreibung gehören ja auch ein Mann. Da gibt es ja einen Vater, einen Erzeuger des Kindes. Da gibt es ja auch noch zum Beispiel einen Großvater, einen Onkel, einen Freunde und so. Die reden ja alle mit. Wir haben in unserer Gemeinde ein junges Ehepaar, die hatten zwei Kinder. Der eine Junge, also ich will mich mal höflich ausdrücken, er ist nicht ganz leicht zu lenken, will ich mal sagen. Also wenn er bei uns zu Besuch war, auf einmal ist er nicht auffindbar, da höre ich das Badewasser rauschen, da sitzt er in meiner Badewanne, sitzt er da drin oder steigt auf den Stuhl und hängt ein Bild von der Wand und so. Also die Mutter hatte mit dem Knaben schon wirklich genug zu tun. Eines Tages kommt die junge Mutter zu meiner Frau und sagt, du, ich bin schwanger, ich erwarte ein drittes Kind. Nur wie meine Frau so war, die ist ja um den Hals gefallen und hat gesagt, ist ja herrlich, ich freue mich für dich. Und da sagt die junge Frau, du bist der erste Mensch, der sich darüber freut. Bis jetzt haben alle zu mir gesagt, bei den Problemen, die du mit dem Jungen hast, da lass das neue Kind doch gleich abtreiben. Soweit ist es doch schon bei uns in der christlichen Gemeinde gekommen, dass das der erste Rat ist, der erteilt wird. Der Maxe ist zur Welt gekommen. Übermorgen hat er Tauftag. Und ist zur Freude von allen, auch von seinen eigenen Großeltern, die ihn abtreiben wollten und nicht auf der Welt haben wollten. Er ist da. Aber versteht ihr, es stimmt doch irgendwas nicht in unserer Welt. Man kann doch kaum heutzutage eine Zeitung aufschlagen oder in Talkshow oder was. Kindesmisshandlung ist ja ein furchtbares Thema, muss ja auch darüber gesprochen werden. Bloß frage ich mich, warum wird denn darüber geschwiegen, dass jährlich in der Welt 60 Millionen unschuldige Kinder ihr Leben hergeben müssen, weil Erwachsene ihre Sexualität missbraucht haben. Wenn darüber geschwiegen wird, da stimmt doch irgendwas nicht. Also mir hat mal jemand gesagt, ich soll nicht dauernd in meinen Predigten über das Thema Abtreibung reden, das täte vielen schon zum Hals rausholen. Das ist ungefähr so, wie wenn man in der Nazizeit zum Pfarrer gesagt hätte, Herr Pfarrer, reden Sie nicht immer von den verfolgten Juden, das hängt uns schon zum Hals raus. Das hängt mir schon längst zum Hals raus, das Thema. Ich wäre froh, wir hätten es in Deutschland nicht oder nicht mehr. Das ist kein angenehmer Gedanke, zwischen so vielen Mörderinnen zu leben. Ich kann das schon gar nicht mehr sehen im Fernsehen und so, wenn die Frauen da anmarschiert kommen mit ihrem Schild hier, mein Bauch gehört mir. Wo steht denn das? Mein Bauch gehört mir. Wisst ihr, was in der Bibel drin steht? In der Bibel steht drin, wisst ihr denn nicht, dass euer Bauch ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das steht in der Bibel drin. Aber genau das wissen ja viele Leute nicht mehr. Weil sie die Bibel ja nicht lesen. In der Bibel steht ja auch drin, du sollst nicht töten, aber das wissen sie nicht, weil sie die Bibel nicht lesen und weil sie nicht ernst nehmen. Wer sich die Ohren vor Gott zuhält, der hält schließlich auch seinen Mund vor den Menschen. Unser Land, unser Kontinent, unsere Welt braucht mal wieder Menschen, die die Ohren aufmachen und auf Gott hören, damit sie überhaupt erst mal wieder eine Weisung kriegen, wo es lang geht im Leben, damit das Leben auf dieser Erde lebenswert ist. Die Lydia, so heißt es hier, die hörte zu. Und dann kommt jeder geheimnisvolle Vorgang der Bekehrung, den die Bibel so beschreibt, und da tat Gott ihr das Herz auf, dass sie auf das achtete, was von Paulus geredet wurde. Dass du dich bekehrst, dass Gottes Wort in deinem Herzen Wurzeln schlägt. Das ist ein Wunder, das Gott tut. Und das Einzige, was du tun kannst, ist zuhören. Und das Einzige, was ich tun kann, ist reden. Und ich rede zu dir und ich bringe dir die gleiche Nachricht, die gleiche gute Nachricht, die der Paulus damals am Flussufer diesen Frauen gesagt hat. Und diese gute Nachricht heißt, Gott hat dich lieb. Und er braucht dich. Und der will dich. Und wie sehr Gott dich lieb hat und wie sehr er dich will, das hat er ja durch den Tod seines Sohnes bewiesen. Da hat er ja Jesus an unserer Stelle am Kreuz sterben lassen. Der hat die Strafe für die Schuld, die wir verdient haben, so wie so eine Art Blitzableiter auf sich gezogen. Die Strafe für unser Schweigen und für unser Reden. Für unser Lügen und Rumtreiben und auch für unser Abtreiben. Ich rede jetzt nicht mehr über das Thema Abtreibung. Ich will abschließend nur noch sagen, wenn wir das heute erwähnt haben in dem Lied und ich jetzt in der Predigt, dann kommen wir doch nicht auf das Thema, um denen unter euch, die damit zu tun haben, zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen zu verschaffen. Das hast du doch sowieso schon. Nein, wir kommen deswegen, um dir zu sagen, du musst nicht ein Leben lang unter dieser Schuldenlast weiterleben. Es gibt eine Vergebung. Jesus, der für seine eigenen Mörder um Vergebung gebeten hat, der vergibt auch dir, selbst wenn du einen Mord in dir hast. Wir sind doch nicht hierher gekommen, um euch noch zusätzlich noch Gewissensbelastungen aufzubürden, sondern um dir zu sagen, nein, dein Gewissen kann befreit werden. Das ist der Sinn von heute Abend, das ist der Sinn dieser Woche. Dass wir dir sagen möchten, ein Menschenleben, auch wenn noch so schlimme Dinge passiert sind, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, was ich hier bringe, wenn noch so schlimme Dinge passiert sind, das muss nicht immer so weiterlaufen. Mit der gleichen Angst, mit dem gleichen Gewissen, mit den gleichen Zweifeln, mit der gleichen Schuld, mit der gleichen Traurigkeit. Nein, es gibt einen Neuanfang. Es gibt eine Vergebung. Wenn du das glaubst, wenn du dir von Jesus deine Schuld vergeben lässt, dann bist du Gott recht. Dann kommst du im Leben zurecht. Dann hast du Frieden mit Gott. Und Frieden mit Gott, das ist doch die beste Nachricht für unsere Welt, wo jeder mit jedem im Krieg lebt. Die Alten mit den Jungen, die Schwarzen mit den Weißen, die Eltern mit den Kindern. Überall könnte Frieden sein, wenn die Menschen das Friedensangebot Gottes annehmen würden. Ich möchte dich fragen, ob du Frieden hast mit Gott. Oder ob du ihn haben möchtest. Du kannst ihn haben. Auf der Stelle, heute Abend, hier, in diesem Raum. Wenn du dich für Jesus entscheidest. Und das ist das Dritte, was wir von der Lydia hier erfahren. Die hat ihre Antwort nicht verweigert. Und die hat ihre Bekehrung nicht verschoben. Sondern die hat Jesus sofort auf der Stelle in ihr Leben aufgenommen. Heute ist ja große Mode geworden, dass man lange diskutiert und zögert und zaudert, ob man Christ werden könnte. Und wenn ja, pipapo und so. Die Modedame Lydia, die hat weder diskutiert noch gezögert. Der genügte eine einzige Predigt und sie wurde eine Christin. Und ich frage dich, wie viele Predigten du dir eigentlich noch anhören wirst, bis es bei dir so weit ist. Ich sage ja nicht, dass es bei jedem so schnell gehen muss, wie bei der Lydia. Wenn du zum Beispiel heute hierher gekommen bist und steckst voller Vorwürfe gegen die Kirche und Zweifel an allem Möglichen, okay, wir können doch darüber reden. Wir haben doch Zeit. Wir haben doch noch mehrere Abende Zeit. Wir haben heute Abend Zeit und die nächsten Abende vor uns, die Vormittage auch. Und wir haben ja den Kopf von Gott nicht bekommen, dass wir bloß einen Abstandhalter für die Ohren haben, sondern da ist ja noch in der Zwischendecke noch was drin. Unser Verstand, den wir einsetzen können. Und wenn wir Fragen haben, die unseren Verstand bewegen, dann sollen wir sie aussprechen. Da können wir doch drüber reden. Wir haben ja Zeit für euch, um über alles zu diskutieren, was ihr wollt. Es geht ja nicht darum, irgendjemandem schnell was überzustülpen. Und Gott stülpt vielleicht gar nicht irgendjemandem was über. Auch Gott lässt dir Zeit und der bricht keine Knospen auf, sondern er lässt deine Entscheidung reifen und wachsen. Und es gibt manche Menschen, die müssen eben tagelang diskutieren und reden und Predigten hören. Und dann gibt es welche, die hören eine Predigt. Die hören einmal ein Wort Gottes und werden davon erfasst und stehen in Flammen und sind Christen. Und so war es bei der Lydia. Also wie gesagt, es muss ja nicht bei jedem so schnell gehen, aber bei der ging es halt so schnell. Und ich sage euch jetzt zum Schluss noch schnell, wie es mit der weitergegangen ist. Die hat sich anschließend taufen lassen und hat dann aus ihrer Taufe die Konsequenzen gezogen. Sie hat Paulus und Silas, diese beiden obdachlosen, verreisenden Evangelisten, in ihr Haus aufgenommen. Ein Bett, ein Bad, ein Klo, das sind die drei wichtigsten Dinge, die der reisende Evangelist braucht. Und einen echten Christen erkennt man nicht bloß an seinen Reden, sondern auch an seinen Taten. Und Gastfreundschaft, das ist eines der besonderen Kennzeichen der Christen. Die Lydia öffnet erst ihr Herz und dann ihr Haus für Gott. Und so wurde das erste Modehaus von Philippi das erste Gemeindehaus Europas. Und diese Frau, die erste Christin unseres Kontinents. Mit der hat Gott seine Kirche bei uns angefangen. Und mit dir geht's weiter, wenn du heute Feuer fängst. Ich möchte dich zum Schluss auf eins aufmerksam machen. Die Lydia, die hatte den Namen von Jesus bis zu dem Tag, den ich hier geschildert habe, noch nie gehört. Und falls du heute Abend zum ersten Mal in so einer Versammlung bist und zum ersten Mal von Jesus hörst oder zum ersten Mal vor der Entscheidung stehst, dass du Jesus dein Leben anvertrauen willst, dann rate ich dir, dann mach es genauso wie Lydia, diese entschiedene Frau. Entscheide dich heute. Die Lydia war die Erste, die Feuer gefangen hat. Und Jesus hat mal gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und ich möchte, dass es brennt. Ich möchte, dass in dir heute Abend eine brennende Sehnsucht entsteht nach Vergebung und nach Gottes Frieden. Frieden mit Gott, das ist die Sehnsucht vieler Menschen. Frieden mit Gott ist für alle Menschen da. Auch für dich.